Breitband. Topic.
Ein altes chinesisches Sprichwort sagt, jede Tinte ist besser als das beste Gedächtnis. Das dachte sich auch der deutsche Gesetzgeber. Im aktuellen Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek heißt es in Paragraph 2 unter anderem: Die Bibliothek hat die Aufgabe, die ab 1913 in Deutschland veröffentlichten Medienwerke im Original zu sammeln, auf Dauer zu sichern und für die Allgemeinheit nutzbar zu machen. Etwas später heißt es dann in Paragraph 3, Medienwerke sind alle Darstellungen in Schrift, Bild und Ton, die in körperlicher Form verbreitet und jetzt wird's spannend, in unkörperlicher Form der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Medienwerke in unkörperlicher Form sind alle Darstellungen öffentlichen Netzen. Das bedeutet unterm Strich nichts anderes als beispielsweise auch den Auftrag, alle Internetpublikationen zu sichern und aufzubereiten. Deren Zahl geht in etwa ins Unendliche, also eine nahezu unlösbare Aufgabe. Aber auch die Sicherung der endlichen Zahl der papierenden Dokumente stellt die Archivare schon vor große Schwierigkeiten. Der berühmte Zahn der Zeit nagt an diesen Urkunden und Handschriften. Für viele vom Verfall bedrohte Publikationen schien bisher die Digitalisierung als technisches Wundermittel Rettung zu versprechen. Aus vergänglicher Hardware sollte ziemlich unvergängliche Software werden. Doch die Experten schätzen die Vorzüge digitaler Archive mittlerweile etwas realistischer ein. Denn auch Dateiformate haben ihre Lebenserwartung. Was heute mit jedem Rechner, jedem Computer entziffert werden kann, ist vielleicht schon in einigen Jahren unlesbar. Darüber sprechen wir gleich mit einem Archivar. Außerdem aber stellt sich auch die Frage, wie man in einem digitalen Archiv eigentlich echte von unechten Dokumenten unterscheiden kann. André Hatting über die Schwierigkeiten mit der digitalen Authentizität.
ZIP, TIFF, DOC, JPEG, RTF, PDF. Auf unseren Computern tummelt sich ein illustrer Formatezoo. Und der will gehegt sein. Wem die aktuellen Programmversionen auf dem Rechner fehlen, der wird mit dieser Meldung bestraft. Die Datei kann nicht geöffnet werden. Die Lesbarkeit verschiedener Dateiformate zu garantieren, ist nur eines von vielen Problemen des Computerzeitalters. Bei der Archivierung wichtiger Dokumente kommt noch ein Entscheidendes hinzu, erklärt Olaf Drümmer, Software-Experte und Spezialist für PDF-Formate.
Man muss sich natürlich überlegen, einen Reproduktionsmechanismus einzusetzen, der immer wieder zu identischen oder weitestgehend gleichen visuellen Ergebnissen führt. Das lässt sich für bestimmte Dateiformate leichter erreichen als für andere. Es wurde ja geschildert, dass unter Microsoft Word beispielsweise es allein schon unterschiedliche Ansichten desselben Dokumentes gibt. Da ist also überhaupt nicht festgelegt, was jetzt nun die richtige oder die offizielle Originalansicht sein soll. Bei einem Format wie TIFF jetzt für einfache gescannte Daten oder für eben auch PDF wird es etwas leichter zu definieren, wie die offiziell richtige Ansicht aussieht.
Zu Jahresbeginn hat sich ein Dutzend Länder auf international gültige Richtlinien geeinigt. Der ISO-Standard definiert die technischen Vorgaben für die offizielle Ansicht und Speicherung eines PDF-Dokuments. Er kann bei der Internationalen Organisation für Normung abgefragt werden. Das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass sich das PDF-Format auch für die Langzeitarchivierung durchsetzt. Ein Problem aber löst auch das PDF-Format nicht. Wenn Staatsverträge, Urkunden und Rechnungen in Zukunft nur noch als elektronisches Dokument archiviert werden, muss ihre Echtheit eindeutig nachweisbar sein. Rechtsgültig geht das aber nur mit der eigenhändigen Unterschrift, erklärt Silke Jandt von der Projektgruppe Verfassungsverträgliche Technikgestaltung an der Universität Kassel.
Wenn ich die Unterschrift nur noch eingescannt in elektronischer Form habe, dann kann ich sie jederzeit ersetzen. Ich kann nicht mehr prüfen, hat derjenige, der das Dokument ausgestellt hat, hat er tatsächlich mal im Original unterschrieben oder ist diese elektronische oder nur noch elektronisch sichtbare Unterschrift nachträglich einkopiert worden. Also das ist im elektronischen Verfahren ganz einfach möglich und anschließend nicht mehr nachprüfbar.
Elektronische Dokumente brauchen also eine besondere Unterschrift, die elektronische Signatur. Sie funktioniert nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Eine offizielle Zertifizierungsstelle, zum Beispiel die Bundesnotarkammer, verteilt ein Zertifikat, das jeweils nur für einen Notar gilt. Wenn dieser eine E-Mail verschickt, dann wird die verschlüsselte Signatur automatisch an das Dokument gehängt. Das Gegenstück dazu, der Schlüssel, liegt bei der Bundesnotarkammer. So kann bei jedem Dokument nachgewiesen werden, zu wem die Signatur gehört. Sie kann nur mit einem einzigen Schlüssel aufgelöst werden. Damit ist die Identität des Dokumentenurhebers eindeutig nachweisbar. Vorausgesetzt, das Originaldokument bleibt unverändert. Andreas Schmidt vom Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie Darmstadt.
Bei der Transformation, wenn ich sie in ein anderes Format überführe, ist das so, dass die elektronische Signatur einfach bricht. die geht kaputt, die kann man nicht mehr überprüfen. Und da ist es jetzt das Problem, ein Mittel zu finden, wie kann ich trotzdem die Beweiskraft erhalten.
Dafür haben Andreas Schmidt und seine Kollegen vom Fraunhofer-Institut ein spezielles Programm entwickelt. Das Ergebnis des vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten Projektes ist eine Software mit dem Namen Transidoc.
Transidoc stellt halt die Möglichkeiten bereit, die ursprünglichen Signaturen zu verifizieren eines elektronischen Dokuments, das elektronische Dokument in einer sicheren Umgebung zu transformieren und dem Notar anzuzeigen, welche Konvertierungssoftware zum Beispiel verwendet wurde, welche Regeln bei der Konvertierung angewandt wurden auf zum Beispiel problematische aktive Inhalte in Word-Dokumenten oder wie das Dokument anzuzeigen ist zur späteren Überprüfung. Alles dies kann dann aufgezeichnet werden in dem Transformationsvermerk und dem Zieldokument.
TIFFs, JPEG-PDFs, Transidoc und der Formate-Zoo. André Hatting war das mit einem Ausblick auf das papierlose Archiv der Zukunft und wie dort die Echtheit von Dokumenten sichergestellt werden soll.
Breitband. Topic.
Nichts geht mehr verloren. Einer der großen Träume der Moderne. Alles ist auf Tastendruck abrufbar. Sichern, speichern und archivieren ist im digitalen Zeitalter das große Versprechen. Museen, Verbände, Hochschulen, Firmen und Privatpersonen, alle können eigentlich alles archivieren. Tausende Fotos, Texte und Filme können auf Festplatten konserviert oder auf eine der vielen öffentlichen Plattformen, beispielsweise YouTube oder Flickr, hochgeladen werden. Also damit veröffentlicht werden. Staatliche Archive und Bibliotheken haben dann, wie gerade gehört, den Auftrag, die Publikationen der Gegenwart für die Zukunft zu sichern. Das war schon immer eine große Herausforderung. Doch nun kommen zwei neue Probleme hinzu. Erstens, in Zeiten von Web 2.0 ist eben jeder in der Lage, im Internet zu publizieren, also jeder veröffentlicht. Und zweitens, das Publizierte, das Veröffentlichte liegt nur noch virtuell, digital, aber nicht mehr physisch, nicht mehr körperlich vor. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Dr. Stefan Rohde-Enslin. Er ist unter anderem Mitarbeiter des Instituts für Museumsforschung der Staatlichen Museen zu Berlin, war langjähriger Mitarbeiter des Nestor-Projekts und beschäftigt sich momentan mit dem Projekt Digitalisierung fotografischer Sammlungen in deutschen Museen. Hallo, Herr Rohde-Enslin.
Hallo.
Sagen Sie, Herr Rohde-Enslin, müssen digitale Archivare nicht eigentlich Hellseher sein?
Eigentlich schon. Die Langzeitarchivierung ist ein Problem mit vielen Facetten. Dazu gehört, dass man erstmal gar nicht weiß, was ist eigentlich Langzeit. Allein das muss man erstmal definieren, für wie lange aufheben. Die ganze Ewigkeit oder reicht schon die halbe? Reicht für welche Art von Daten, welcher Zeitraum? Dann darf man überhaupt aufheben. Das, was man heute aufheben darf, wenn man die Rechte dran hat, darf man vielleicht später nicht mehr. Vielleicht ganz oft weiß man auch gar nicht, welche Rechte man hat. Allein da muss man schon ein Hellseher sein und manchmal auch ein bisschen mutig.
Vielleicht erklären wir das nochmal für unsere Hörer. Man denkt ja auf den ersten Blick, dass Archivare sich mit der Vergangenheit befassen, aber in Wahrheit müssen sie in die Zukunft blicken, denn gerade im digitalen Zeitalter müssen sie vorausahnen, welche digitalen Formate in 10, 20, 50 oder 100 Jahren vielleicht noch lesbar sind. Wie gehen Sie im Rahmen dieses Fotografieprojekts damit um? Welche Formate benutzen Sie? Wie lösen Sie das technisch?
Fotografie ist einer der wenigen Bereiche, wo die Frage, sagen wir mal, halbwegs geklärt ist.
Wie läuft das in der Fotografie?
Also seit 1996 wurde das TIFF-Format nicht mehr verändert. Da kann man schon sagen, das ist ein ziemlich stabiles Programm. Es ist ein Format, das von fast jedem Programm gelesen werden kann. Es ist ein Format, in dem eine Unzahl von Dateien weltweit vorliegen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das Format auch weiterhin nutzbar bleibt, ist recht hoch.
Wer ist der Lizenzeigner dieses Formats oder ist das ein offenes Format?
Eigentlich sollte man ja nur offene Formate verwenden. Der Lizenz in TIFF-Format ist lizenziert. Es gehört Adobe und gehörte irgendwem anders vorher. Aber 96 hat Adobe das gekauft.
Besteht ja nicht die Gefahr, dass Adobe sagt, im Jahre 2020 beispielsweise so, wir stellen den Betrieb ein und wollen der Welt auch verbieten, das TIFF-Format zu benutzen?
Real besteht die. Ja, CompuServe hat das vor wenigen Jahren mit dem GIF-Format versucht. Diese kleinen Internet-Gimmicks, die transparenten Bildchen, hat versucht, Lizenzen dafür zu verlangen, ist aber letztlich auch nicht durchgekommen.
In Ihrem momentanen Projekt, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es ja darum, physisch vorhandene Fotografie zu digitalisieren, das heißt zu sichern für die Nachwelt. Mhm. Wie ist es denn bei digitaler Fotografie eigentlich? Gibt es da noch sowas wie ein Original, womit sich ja gerade auch unser Beitrag befasst hat? Oder haben wir quasi in der Gegenwart das Original schon aufgegeben?
Die Frage des Originals ist schwierig. Man könnte sagen, das, was auf dem Chip gespeichert wurde, ist das Original. Aber ein Original, das ich nicht ansehen kann, von dem habe ich ja eigentlich nicht viel. Die Frage des Originals stellt sich aber schon länger, wenn man an Kunstaktionen denkt wie Performances. Jede eigene Performance ist ein Original. Wenn man an digitale Kunst im Allgemeinen denkt, die ganz oft verschieden auftritt, ist die Frage des Originals ziemlich schwer zu klären, eigentlich gar nicht. Das New York Metropolitan Museum haben ein digitales Kunstwerk gekauft in der Frühzeit, dass der Bildschirm, an dem die ganze Installation ablief, ging kaputt. Der Künstler bestand aber darauf, dass sein Kunstwerk nur dann integer ist, wenn es auf einem 13-Zoll-Bildschirm mit Bernsteinanzeige, kennt man heute kaum noch, läuft. Das heißt, das Kunstwerk ist verloren.
Okay, in diesem Fall war das Kunstwerk an seine physische Präsentation gebunden. Aber genau. Wenn ich mir das Beispiel digitale Fotografie vorstelle, heißt es ja, ich kann ja quasi keine limitierte Edition rausgeben, weil niemand nachvollziehen kann, ist denn dieses Dateiformat, was ich gerade gekauft habe online, gehört das zu den 10 exklusiven Ausgaben oder ist es nicht einfach eine beliebige Kopie? Also die Frage ist eigentlich unterm Strich, in der Gegenwart geben wir das Original auf und verlieren wir damit was kulturell, wenn wir das Original aufgeben im Zeitalter der Kopie?
Also ich glaube auch, dass dies das Zeitalter der Kopie ist. Aber gerade wenn man im Bereich Fotografie arbeitet, ist das mit dem Original früher auch nicht so eindeutig gewesen. Es ist ganz oft, gerade bei historischen Fotografien, dass die Negative verschwunden sind und man einfach nur noch Abzüge hat. Und welcher ist dann das Original? Die Frage besteht schon länger. Die Frage allein hat sich nicht wesentlich verschärft. Das, was sich verschärft hat, ist wirklich die Frage der Lesbarkeit. Mhm. Und was dazu kommt, ist die Frage der Interpretierbarkeit. Ich kann es interpretieren, indem ich das Bild wieder aufrufe. Aber während früher hat man, wenn man im Fotoarchiv gearbeitet hat, dann hat man eine Karteikarte dazu geschrieben oder hinten drauf aufs Foto etwas geschrieben. Ich kann auf meinen Chip schlecht irgendwas schreiben. Und die Metainformationen, die den Kontext zu dem, was ich habe, darstellen, das ist ein Aspekt, der in der Langzeitarchivierung noch viel zu wenig berücksichtigt ist, der aber absolut wichtig ist.
Bei der unglaublichen Menge dessen, was wir mittlerweile archivieren können, aufgrund der Speicherkapazitäten, stellt sich ja die Frage, ob es nicht einen Beauftragten für das Vergessen geben müsste, oder?
Ja, unbedingt.
Wie könnte dessen Beruf aussehen, dessen Tätigkeit aussehen?
Es muss jeder sein eigener Kontrolleur sein. Also jede Institution und privat dann auch jeder Privatmensch sein eigener Kontrolleur. Wir haben früher auch entschieden, welche Fotos man nun ins Schatzkästchen legt und welche in der großen Kiste lagen. Und die im Schatzkästchen, die hat man besonders gepflegt. Und genauso müssen wir auch mit den Daten umgehen.
Woher kommt eigentlich diese Sehnsucht des Speicherns und Archivierens?
Ich glaube, das ist eigentlich, man probiert aus. Nach einer Weile wird man merken, dass es nicht geht. Immer häufiger und man merkt es ja jetzt schon häufiger, indem man sich einen Computer kauft und nicht aufgepasst hat, dass der gar kein Diskettenlaufwerk mehr hat. Und dann hat man die alten Disketten zu Hause und versucht wieder eine Lösung zu finden. Also man probiert erstmal zu sichern und zu sichern und zu sichern oder was ganz leicht passiert, man verliert den Überblick. Man weiß gar nicht mehr, was man hat. Und deshalb ist das Entscheidende, sein eigener Kontrolleur zu sein.
Aber stemmen wir uns nicht auch gegen die Vergänglichkeit mit diesen ganzen Versuchen des Speicherns und Konservierens?
Ja, ist das Streben nach Ewigkeit und Heiligkeit nicht generell?
Wahrscheinlich schon. Dr. Stefan Rohde-Enzlin, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Speichern wir uns zu Tode? Ja, eine große Frage. Sie können mitdiskutieren. Auf breitband-online.de sind Ihre Kommentare herzlich willkommen.